Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Es kann auch gleich losgehen. Kurze Frage an die Technik. Können wir die Scheinwerfer noch ein bisschen runter regeln? Ganz bisschen? Das blendet doch total. Ja, hastet nach oben. Sehr schön. Ja, warum tut keiner was gegen den Klimawandel, heißt die Frage. Und das ist ja schon eine sehr provokative Frage, weil Sie vielleicht auch den Eindruck haben, es passiert da doch eine ganze Menge. Aber vielleicht reicht es noch nicht oder vielleicht liegt es an den Wissenschaften, vielleicht liegt es an uns allen, vielleicht liegt es an der Politik. All diese Fragen wollen wir heute Abend mal ein bisschen näher beleuchten. Vielen Dank, so ist es viel besser. Und da will ich Beate Ratter, sie ist Geografin und ist Professorin hier an der Uni Hamburg, als erstes mal fragen. Sie machen ja regelmäßig Befragungen von Hamburgern und fragen die, wie sie eigentlich den Klimawandel einschätzen. Und Sie haben mir eben gesagt, dass es jetzt neue Umfrageergebnisse gibt. Und da bin ich jetzt ganz gespannt. Wie sieht das aus? Ist Klimawandel ein relevantes Problem für diese Stadt und ihre Bewohner?
Ja, Sie spielen auf die Untersuchung an, die wir seit 2008 durchführen, mithilfe von Forsa, wo wir Hamburger Bürgerinnen und Bürger fragen, wie groß sie die Bedrohung Hamburgs durch den Klimawandel einschätzen. Und wir haben 2008 mal angefangen bei 61% der Bürgerinnen und Bürger haben die Bedrohung für groß oder sehr groß eingestuft und sind jetzt im vierten Jahr in der Befragung und die 2011er Frage hat praktisch eine Prozentzahl von 44% ergeben. Also wir sind in einem konstanten Absinken des Bedrohungsgefühls zumindest oder der Einschätzung. Und wir haben uns letztes Jahr zum ersten Mal den Spaß gemacht, mal ganz offen zu fragen, was sind denn die drei größten Probleme, die Hamburg hat? Weil wir einfach wissen wollten, ob da eigentlich Klima auch drin vorkommt, wenn man irgendwas sagen kann. Und weder letztes Jahr noch dieses Jahr kam Klima überhaupt als Nennung. Letztes Jahr wurde von 1% der Hamburger Bürger das Wetter als ein Problem eingestuft. Spitzenreiter sind hier so Sachen wie Bildungspolitik, Vertrauen der Politiker, Parkplätze, Kitaplätze und vor allem die Elbphilharmonie. Also das ist das, was Hamburger Bürger, wenn sie denn frei gefragt werden, eher bewegt als der Klimawandel.
Und wie erklären Sie sich das, dass es so weit in den letzten vier Jahren runtergegangen ist? Das hat ja nicht nur was mit Hamburg zu tun, das ist ja auch eine globale oder deutschlandweite Wahrnehmung.
Ja, ich meine, das sind Spekulationen. Ich weiß natürlich nicht den Grund, weil wir fragen nur die Frage, wir fragen nicht dahinter, warum die Antwort gegeben wird. Aber wir machen auch eine Vergleichsanalyse mit Untersuchungen weltweit, die ähnliche Fragen stellen. Und wenn man das Glück hat, mal so eine Langzeitreihe an Befragungen zu finden, dann zeichnet sich eigentlich eher ab, dass wir so einen konstanten Wert erreichen, wie er vor 2007, also bevor der ganze Hype angefangen hat, wieder erreicht wird. Ich kann also sagen, es gibt nur zwei Untersuchungen, die noch weiter zurückgehen und da gab es so einen Anstieg und dann gab es einen Hype mit einem ganz großen Bewusstsein oder einem ganz großen Wahrnehmung, Klimawandel ist ein Riesenproblem und jetzt ganz allgemein so ein Abfallen wieder auf eine Ebene zurück, die wir 2005, 2004 schon mal hatten. Das kann ich über Hamburg nicht sagen, weil unsere Befragung erst 2008 angefangen hat. Wir haben sozusagen an der Spitze angefangen und es fällt gerade ab und wir sind gespannt, ob es nächstes Jahr noch weiter runtergeht. Also dieses Jahr ist es noch mal runtergegangen. Mhm.
Ja, Frau Professor Neverler, Sie leiten am Journalistischen Institut auch hier an der Uni Hamburg das Forschungsteam zur öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels. Wie erklärt sich das denn aus Ihrer Perspektive, dass das für die Deutschen offenbar oder für die Hamburger erstmal nicht mehr so ein großes Thema ist?
Also ich glaube, da muss man ganz klar auseinanderhalten, dass es ja ganz verschiedene Dimensionen sind in dieser Wahrnehmung. Und du hast das Stichwort Bedrohung gebracht. Das kann ja auch so erklärbar sein, dass vor einigen Jahren noch Klimawandel so ein dunkles Feld, als ein dunkles Feld erschien und dass die Menschen heute einfach mehr darüber wissen, insoweit sozusagen die Problematik auch sachlich einschätzen können. Und das muss noch nicht notwendigerweise bedeuten, dass man das nun sozusagen in der Rangordnung also als unwichtig erachtet. Sondern man sortiert das eben einfach als besser oder schlechter begreifbar. Das wäre so ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, weil Sie, glaube ich, auch das so in die Nachbarschaft gestellt haben von ganz anderen Themen, oder du hast es gesagt, Bildungsfragen, Elbphilharmonie. Also das sind ja auch Fragen, bei denen Menschen sich sagen, was steht mir denn jetzt erstmal nahe? Und die Elbphilharmonie beeinflusst zum Beispiel das Budget der Freien und Hansestadt Hamburg. Klimawandel ist eine Problematik, die unendlich weit in die Zukunft reicht, ja? Die unsere Kinder und Kindeskinder, die über Jahrhunderte hinweg sich erstreckt. Und da finde ich es nicht verwunderlich, sondern eigentlich ganz rational und nachvollziehbar, dass sich die Leute sagen, das sortiere ich jetzt mal ein bisschen. Erstmal ist mir das Budget der Stadt Hamburg wichtig. Es gibt dann noch ein anderes Problem, das reicht weiter in die Zukunft. Das soll damit nicht völlig von der Tagesordnung gestrichen werden, aber eben erstmal in eine sozusagen eine andere Schublade gesteckt werden.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren, dass die Jüngeren das dramatischer wahrnehmen als die Älteren?
Nicht unbedingt. Also wir haben ja auch eben Befragungen durchgeführt, wie zum Beispiel Mediennutzung und Wissen und Einstellung zum Klimawandel zusammenhängen. Also am stärksten sind die Zusammenhänge zwischen Bildungsstand und Wissen und Mediennutzung. Wer also besser viel gebildet weiß. Ist, mehr weiß, findet das Thema auch wichtig. Was aber, und das ist in meinen Augen die spannende Frage, sich nicht notwendig dann in eine Verhaltensbereitschaft transferiert. Also wer viel weiß, ist noch nicht notwendigerweise bereit, für sich persönlich Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, also ich steige aufs Fahrrad um oder ich engagiere mich in dieser oder jener Partei. Also das ist so nochmal ein Schritt, der also eine Eigeninitiative bedarf. Können wir ja dann nochmal drauf zurückkommen.
Ja, Professor Latif, Sie sind Klimawissenschaftler am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Uni Kiel. Wir haben jetzt gehört, die Gesellschaft ist da noch etwas diffus beim Thema Klimawandel. Wie ist es denn bei den Wissenschaftlern selbst? Es hat ja diese große Klimaskeptikerbewegung gegeben, aus den USA kommend. Sind sich denn die Klimawissenschaftler einig, dass das ein ganz drängendes Problem ist? Sind die auf einem Stand?
Ja, die waren sich immer einig. Ist aber eine Wahrnehmungsfrage.
Ja, das glaube ich auch.
Die amerikanischen Wissenschaftler haben genau die gleichen Erkenntnisse wie wir auch, sind in gewisser Weise auch Vorreiter gewesen, was die Erforschung des Klimawandels anging. Das Problem ist eben nur, dass das zumindest in den amerikanischen Medien gar nicht so rüberkommt. Es gibt Untersuchungen, die untersucht haben auf der einen Seite, wie sieht es aus in den wissenschaftlichen Publikationen und wie sieht es aus beispielsweise in den Tageszeitungen, also in den nicht wissenschaftlichen Publikationen. Und da war es ganz klar, über 90% der wissenschaftlichen Publikationen haben eben bestätigt, was eben der Weltklimarat und so weiter sagt, was ich auch seit Jahrzehnten sage, es gibt ein Klimaproblem. In den Medien kommt es aber 50-50 rüber. Und das ist das große Problem. Woher soll ein Konsument eines Mediums wissen, was stimmt oder was stimmt nicht? Und das beste Beispiel ist immer, wenn ich eingeladen werde in eine Talkshow im Fernsehen, dann sitzt da irgendein Skeptiker, egal ob der jemals zu diesem Thema gearbeitet hat oder nicht. Und dann redet jemand das eine und der andere, der redet genau das Gegenteil. Und die Menschen, die wenden sich einfach ab und sagen, die wissen doch gar nicht, was überhaupt Sache ist. Das ist das eigentliche Problem. Aber in der Wissenschaft ist seit Jahrzehnten eigentlich der Konsens ziemlich groß, dass A, sich bestimmte Gase in der Atmosphäre anreichern und B, dass das als Konsequenz das Klima verändert, insbesondere die Temperatur verändert. Ich wollte noch ganz kurz auf die Wahrnehmung auch hier eingehen, was Sie gesagt haben. Ich bin nun zwar kein Medienwissenschaftler und auch kein Sozialwissenschaftler, aber ich bin ja ganz eng am Puls der Zeit sozusagen. Wissen Sie, mein Leben wird einfach dadurch dominiert, wenn irgendetwas passiert. Wenn eine Oderflut passiert, wenn eine Elbeflut passiert, wenn es auf einmal wie 2005 so viele Hurricanes gegeben hat wie noch nie, seit wir Aufzeichnungen haben. Das heißt, es ist immer ein Tagesgeschäft. Hätten Sie dann gefragt, dann wäre das Thema Klima ganz oben auf der Agenda gewesen. Jetzt ist für uns hier relativ wenig passiert, deswegen ebbt das Thema Klima wieder ab. Und insofern haben wir hier ein Problem, nämlich das Problem, dass meistens jedenfalls der Klimawandel unterschätzt wird. Es gibt keine Bedrohung. Wissen Sie, CO2, darum geht es ja im Wesentlichen. Das sieht man nicht. Ist ein Gas. Gase können Sie nicht sehen. Das riechen Sie auch nicht. Ja? Diesen Klimawandel, den können Sie auch letzten Endes nicht so richtig spüren. Ich bin zwar alt genug, ich habe schon ein bisschen am eigenen Leib erfahren. Also ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, dass die Bedrohung nicht da ist, weil der Klimawandel so eigentlich noch nicht erfahrbar ist.
Sie kommen gleich dran, aber erst möchte ich noch Herrn Professor Broska fragen. Sie sind ja Friedensforscher und leiten das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Was interessiert einen Friedensforscher am Klimawandel? Sind das die Klimaflüchtlinge, die Klimakriege oder was haben wir da international zu erwarten?
Ja, in der Tat gibt es da verschiedene Aspekte, die auch für einen Friedens- und Konfliktforscher bedeutend sind. Zuerst einmal die Frage, inwieweit möglicherweise der Klimawandel auch dazu führt, dass es in Zukunft mehr bewaffnete Auseinandersetzungen gibt, mehr Kriege gibt, auch andere Formen bewaffneter Auseinandersetzungen. Das war ja auch ein wesentlicher Aspekt des Aufwachsens, des Interesses an diesem Thema in den Jahren 2007, 2008, dass von verschiedenen Seiten Berichte vorgelegt wurden, dass eben der Klimawandel ein enormes Problem für Frieden und Sicherheit darstellt.
Gibt es denn schon einen Klimakrieg irgendwo auf der Welt?
Ja, auch das ist häufig schon gesagt worden, insbesondere der Konflikt in Darfur im Sudan wird von vielen als der erste Klimakrieg bezeichnet, einschließlich des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Ban Ki-moon. Das ist in der Konfliktforschung eher umstritten. Es ist also nicht so, dass jetzt der Klimawandel alleine wahrscheinlich für diesen Konflikt verantwortlich gemacht werden kann. Wie überhaupt man sagen muss, das ist, glaube ich, das Wesentliche, was aus der Konfliktforschung man als Ergebnis festhalten kann. Klimawandel vor allen Dingen ein zusätzlicher Stressfaktor ist, ein Multiplikator von anderen Problemen, die sowieso schon da sind, seien es Verteilungskonflikte, sei es ein autoritäres Regime, das Bevölkerung dazu bringt, dass sie unzufrieden sind mit der Situation. Wenn dann auch noch die beispielsweise Nahrungsmittelsituation oder die Verfügung über Wasser sich verschlechtert, dann sind das Kriegsursachen, aber eben nicht alleine, sondern in der Regel in Situationen, in denen sowieso schon die gesellschaftlichen Strukturen wenig auf Konfliktvermeidung und Konfliktmanagement ausgerichtet waren.
Was ist denn dann ein Klimaflüchtling, der flüchtet, weil es zu trocken ist? Überflutungen drohen?
Es gibt Menschen, die wirklich weg müssen, weil eben die Lebensbedingungen derartig schlecht geworden sind, dass sie dort kein Überleben mehr haben. Dann kann man in der Tat ganz eindeutig von Klimaflüchtlingen reden. Und das haben wir gehabt bei Überschwemmungen, auch bei Dürren. Häufig allerdings vermischen sich dann natürlich die Motive, wegzugehen, etwa wenn die Lebensbedingungen schlechter werden, aber jetzt nicht so absolut schlecht sind, dass man nicht vielleicht doch leben könnte, aber im Verhältnis zu dem, was man erwartet, was man auch in anderen Regionen erzielen kann, ist doch deutlich, dass man lieber weggehen würde. Dann muss man sehen, überwiegt jetzt die Frage Klima, überwiegt die Frage der ökonomischen Möglichkeiten, sind auch möglicherweise kriegerische Auseinandersetzungen. Also wir sprechen von komplexen Notfällen, complex emergencies, zu denen eben der Klimawandel beitragen kann und die häufig dann auch größere Zahlen von Flüchtlingen produzieren.
Frau Neverla, Sie wollten noch was sagen.
Oh ja.
Zu Herrn Latif.
Herr Latif, also diese Medienschelte gefällt mir ja überhaupt nicht.
Das,
ja, da müssen wir gleich drüber streiten. Was heißt erstens mal schon die Medien? Da muss man natürlich sehen, wir haben eine große Vielfalt von Medien. Ich weiß nicht, ob Sie nicht vielleicht die amerikanischen Medien meinten. Da gab es so eine große Studie, die tatsächlich gezeigt hat, dass die amerikanischen Journalisten, die tagesaktuellen Journalisten, genau, in einer bestimmten Phase, was aber heute auch nicht mehr so zutrifft, die sogenannten Klimaskeptiker immer wieder mal hochgezogen haben und eigentlich so eine ganz kleine Gruppe von Skeptikern oder Klimawandel-Deniern, also Verleugnern, wie das auch oft heißt, dann eher in den Vordergrund gestellt haben. Und das konnte man eine Weile erklären, weil der amerikanische Journalismus eben sehr an diesem Idealbild der Ausgewogenheit und eben auch der Berücksichtigung von abweichenden Meinungen orientiert war. Und daher hat man aber in dem Fall dann kritisch gesagt, Balance as Bias, also sie haben sozusagen versucht, ausgewogen zu sein und in Wahrheit haben sie dann eben ein schiefes Bild gezeichnet. Aber ich meine, auch für Deutschland muss man ganz deutlich sagen, wenn Sie sich das langfristig anschauen, dass das Thema Klimawandel immer wieder stark in den Vordergrund gerückt ist und über die Zeit, über die Jahrzehnte hinweg, seit den 80er Jahren, auf einem immer höheren Grundsockel, also in immer umfangreicher, in den Mittelpunkt gestellt wurde. Es hat allerdings immer Zeiten gegeben, in denen das besonders intensiv der Fall war. Und das war immer, wenn ein politisches Ereignis stattgefunden hat. Also zum Beispiel die Weltklimakonferenzen, zuletzt Kopenhagen 15, 2009. Da ist sozusagen die Medienberichterstattung in Deutschland oder auch in anderen Ländern, westlichen Ländern, muss man sagen, wirklich explodiert. Und also da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wie das in anderen Ländern ausgesehen hat. Es ist nämlich nochmal, also man kann nicht von einem wirklich globalen Thema Klimawandel sprechen, aber nochmal, und selbst wenn es so wäre, dass die Medien die Klimaskeptiker immer wieder in den Vordergrund stellen, würde ich sagen, die Medien haben die Aufgabe, kritisch und mit einer gewissen Distanz auch der Wissenschaft gegenüber darzustellen. Und ich finde es absolut richtig, dass dann immer wieder darauf hingewiesen wird, aber da gibt es noch gewisse Zweifel, sagen wir mal an die Bedeutung Sea Level Rise oder dergleichen.
Okay, gut. Wir sollten vielleicht nochmal, ja, kurz
also ich würde da auch gerne noch mal was zu sagen. Nee,
ja, ich wollte jetzt keine reine Mediendebatte hier führen. Ich weiß, das ist ein heikles Thema von Ihnen. Vielleicht sollten wir mal einen kleinen Schritt weitergehen. Also da kommen wir dann auch noch wirklich zu dem Thema. Also die Kopenhagener Klimakonferenz war ja so ein bisschen so eine Art Waterloo für die Klimabewegung an sich. Ne? Es gab ja einen riesen Hype und dann gab es eine riesen Enttäuschung. Und viele hatten ja den Eindruck, dass auch die dass die Meteorologen eigentlich und auch die Naturwissenschaftler mit dieser Aufgabe plötzlich als Politikberater doch überfordert waren. Frau Professor Ratter, wie sehen Sie das denn? Also ist sozusagen auch Ihr Bereich, ist der gewappnet dafür, wirklich so eine Aufgabe, auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe zu übernehmen? Es gibt ja erst seit ein paar Jahren auch in Essen ein Institut, das sich mit der Erforschung des Klimawandels für die Gesellschaft beschäftigt. Man hat den Eindruck, die Gesellschaft ist vorgeprescht und die Naturwissenschaftler und ja, waren noch so ein bisschen auf dem alten Stand. Wie sehen
jetzt,
Sie das?
Jetzt packen Sie aber immer mehr in eine Frage rein. Da kommen ganz, ganz viele Aspekte zusammen. Was mir wichtig wäre in diesem Zusammenhang zu sagen ist, auch Naturwissenschaftler sind keine Magier, die die Zukunft voraussehen können. Ja, wir sind keine Besserwisser oder Wissenschaftler ganz allgemein. Was will man versuchen? Man will zu erklären, was in der Vergangenheit passiert ist und versucht durch Modelle mögliche Horizonte abzuzeichnen, wie es weitergehen könnte. Was genau passiert, wissen wir nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, und da kann ich nochmal deine Medien schelten, dass die Naturwissenschaftler irgendwie als die Halbgötter dargestellt werden, als die Orakelsprecher, die die Zukunft vorhersehen. So ist es einfach nicht. Und das ist eines von den Problemen, wie ich auf Sie relativ auch reagieren würde. Warum tun wir nichts gegen den Klimawandel? Weil wir noch gar nicht genau wissen, was mich als einzelne Person daran betreffen wird. Wir wissen nicht, ob die Oderflut jetzt ein Klimawandelphänomen ist oder vielleicht ein Fehlverhalten von Kanalisierung von Flussläufen und von einem zufälligen Schmelzereignis im Hinterland. Also ich glaube, diese Unklarheit, die wir in der Welt haben, kann durch ein normales Klimamodell auch nicht einfach geklärt werden und in die Zukunft klar dargelegt werden. Da würden wir von den Wissenschaftlern zu viel verlangen. Und Sicherheit, die der Otto-Normalverbraucher gerne hören möchte und lesen möchte in der Zeitung, die kann er nicht geliefert bekommen. Und das ist einer der Aspekte, der für mich ganz stark zum Tragen kommt, warum ich nicht sofort losrenne und irgendwas tue. Weil ich ja noch gar nicht so genau weiß, muss ich mich jetzt gegen ein Starkregenereignis für übernächstes Jahr wappnen oder muss ich mir für einen überspülten Keller vielleicht wappnen oder für eine Hitzewelle, ja?
Ja, aber das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, dass kein Mensch, und ich habe auch das Gefühl, Sie verstehen überhaupt nicht, was Modelle machen und was wir Klimaforscher eigentlich machen. Das Problem ist nämlich, dass wir diese Unsicherheit nie wegbekommen. Es gibt Unsicherheiten. A, sind die Modelle falsch, die Modelle werden nie perfekt sein. B, wissen wir gar nicht, wie wir uns verhalten werden, weil davon hängt es ganz entscheidend ab. Machen wir so weiter wie bisher oder senken wir irgendwann wirklich weltweit den CO2-Ausstoß? Und drittens gibt es natürlich auch die natürlichen Schwankungen. Und diese Unsicherheiten, die bleiben. Und es wird nie so sein, dass wir irgendwie 90-100%ige Sicherheit geben können. Das gibt es in der Wissenschaft überhaupt nicht. Und das muss man kommunizieren. Und deswegen drehe ich das Argument um. Ich sage eben, weil wir nicht genau wissen, was wir machen, machen wir hier ein Experiment, ein gigantisches Experiment mit unbekanntem Ausgang oder mit zum Teil jedenfalls unbekanntem Ausgang. Und es widerspricht völlig unserer Lebenspraxis, darauf nicht zu reagieren. Wenn wir die Straße überqueren, dann kalkulieren wir sofort das Risiko, dass uns dieses Auto, was da hinten kommt, erwischt oder nicht. Und dann sagen wir, okay, Wahrscheinlichkeit ist klein, dass es uns erwischt und dann gehen wir rüber. Oder stellen Sie sich vor, das Beispiel bringe ich immer gerne, Sie wollen in Urlaub fliegen, am Ende der Gangway steht ein Schild, Achtung, dieses Flugzeug stürzt ab mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Kein Mensch würde da reingehen. Bei der Wissenschaft, bei der Umwelt gibt es nicht 100%, aber es gibt eine berechtigte Annahme, dass wir auf einem schlechten Weg sind. Und das muss reichen, um etwas zu tun. Diese Sicherheit, von der Sie sprechen, die gibt es nicht, die gibt es wissenschaftlich nicht, die wird es niemals geben.
Ich finde gut, dass Sie das zum Aus... Ich finde gut, dass Sie das so deutlich machen, dass wir diese Sicherheit nie bekommen können. Mein Rückschluss ist ja nicht, dass wir nichts tun. Aber wenn Sie die Lebenspraxis anschauen, dann muss ich mich nur zurückerinnern, ein kleines Kind muss sich einmal die Pfoten verbrannt haben am Herd und dann weiß es, dass es nicht mehr drauf hast. Das heißt, dieses Handeln in den Menschen, in den Köpfen der Menschen, kriegen wir doch nicht dadurch produziert, dass wir ihnen irgendwelche Phänomene klar machen und sagen, und unsicher sind sie auch noch. Information ist nicht allein die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Alltagsgebrauch verändern. Da gehört noch viel mehr dazu. Ein Teil ist Information, ein Teil ist Wahrnehmung. Es hilft leider sehr viel, mal durch eine Katastrophe durchgegangen zu sein. Also das Bewusstsein bei Leuten, die praktisch mal eine Sturmflut erlebt haben, haben eine ganz andere Wahrnehmung als jemand, der nur davon gehört hat. Muss man leider so sehen. Aber dieses nur an Informationen bereitstellen, kickt den Normalbürger nicht dazu an, was zu verändern. Das ist zumindest meine Beobachtung.
Aber spielt die Wissenschaft da nicht nach anderen Regeln als die Medien und auch die Öffentlichkeit? Ich meine, die Medien haben klare Gesetze. Man interviewt einen Wissenschaftler und er soll in 30 Sekunden sagen, was denn nun Fakt ist. Wenn der anfängt mit dem Satz, ich weiß das eigentlich noch gar nicht, ist das für ein Interview schon ganz schwierig. Die Politik wählt für die nächsten 4 Jahre und im Moment überwiegend nach dem Willen von Menschen über 60, weil die mittlerweile dominieren sind sozusagen in den Thematiken und fragt nicht, was die jungen Leute in 30 Jahren wollen. Also ist es da nicht auch wichtig für die Wissenschaft zu sagen, wir erwarten das und das wird so und wir müssen heute das und das tun?
Wir haben doch Beispiele in unserem Umfeld. Wir hatten eine katastrophale Flut 1962 hier in Hamburg, die über 300 Tote gefordert hat. Das hat enorm aufgerüttelt. Das hat Hamburger aufgerüttelt, das hat die Bürger und die Politiker und die Techniker aufgerüttelt. Und wir haben enorme Anstrengungen gebracht seit 1962, um den Deichschutz, um den Stadtschutz und den Küstenschutz zu verbessern. Und man kann heute im Prinzip davon ausgehen, dass wir mit den bislang prognostizierten Sturmfluten umgehen lernen. Das heißt, ein Erlebnis rüttelt jemand auf, rüttelt uns auf und wir müssen und wir reagieren dann darauf. Und das Thema Sturmflut in Hamburg hat so ein Bewusstsein mithilfe der Medien, die in regelmäßigen Abständen immer wieder über 62 berichten, mithilfe von Erzählungen von unseren Eltern und Großeltern, dass das Bewusstsein ist, wenn wir in dieser Umfrage auch fragen, was ist für Sie im Prinzip die größte Naturkatastrophe, die Sie mit dem Klimawandel verbinden, dann kommt konstant über 80% Sturmfluten. In Hamburg, nicht an der Küste. An der Küste haben wir das auch gefragt, da kommen andere Zahlen. Aber obwohl Hamburger von einer Sturmflut im Prinzip in Wilhelmsburg überflutet werden können, aber eben nicht auf welchen Elbterrassen oder auf irgendwelchen Moränenhügeln, ist trotzdem Sturmflut das Phänomen aus der Geschichte heraus, was hier ganz schnell mit Klimawandel verbunden wird.
Professor Neverle, vielleicht können wir da nochmal drauf kommen. Sie haben ja gesagt, andere Länder reagieren ganz anders auf dieses Thema und gehen damit auch anders um. Wie ich das so Ihren Forschungen auch entnommen habe, ist es ja in Deutschland schon immer schnell der Ruf danach, der Staat soll was tun. Das ist ja in anderen Ländern auch anders. Wie wird denn da der Klimawandel als Problem wahrgenommen?
Also zunächst einmal ist es so, dass der Klimawandel hauptsächlich in den westlichen Medien und in den westlichen Gesellschaften erkannt wird und thematisiert wird. Also wenn wir jedenfalls die Medienberichterstattung da als Indikator nehmen, und das haben wir ja in unserer Forschungsgruppe, also um Mike Schäfer vor allem, gemacht. Über Jahrzehnte hinweg hat sich, wie gesagt, zwar global in vielen Ländern der Erde, aber in den westlichen Ländern, also Europa, USA und Australien, das sehr viel stärker, also eben zu einem wichtigen Thema gemausert. Gut, und dann haben wir noch das Phänomen, dass nicht nur das Thema an sich unterschiedlich in den Vordergrund gerückt wird, sondern dass es eben unterschiedlich, wie wir sagen, geframed wird oder gedeutet wird. Also es ist ja spannend, das ist ein wissenschaftliches Thema. Sie sagen ja, das sind ja eigentlich so ganz unstrittige Fakten, aber diese scheinbar so unstrittigen Fakten werden eben in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gedeutet. Und der Journalismus deutet das zum Teil in frappanter Weise so, wie das die nationale Politik tut. Also wenn Sie die indischen Medien zum Beispiel, also englischsprachigen Medien in Indien analysieren, dann sehen Sie, dass hier eben Klimawandel als ein Problem eigentlich der westlichen Länder betrachtet wird, von den alten Industrienationen verursacht, und bitteschön, die sollen sich da jetzt auch darum kümmern. Die chinesischen Medien, obwohl man ja erwarten könnte, dass das eigentlich auch ähnlich behandelt wird, gehen da eigentlich ein bisschen sensibler damit um, ein bisschen offensiver. Also offensichtlich gibt es da im Hintergrund vielleicht eine Politik, die durchaus bereit ist zu konstruktiven Beiträgen. Also das heißt, wir sprechen von einer Domestizierung eines globalen Themas. Das, was zunächst mal als wissenschaftliches Thema und scheinbar so sachlich begonnen hat, hat zwar seinen Weg rund um den Globus gemacht in alle möglichen Länder, aber wird dann jeweils aus der nationalen Brille betrachtet und ist immer am Ende auch kein wissenschaftliches Thema mehr. Es ist sicherlich ein politisches, aber am Ende ist es oft ein Thema, in dem man einfach sich fragt, sozusagen Verbraucherfragen behandelt, wie Servicefragen, was tue ich denn jetzt, soll ich jetzt denn mein Dach ausbauen oder nicht ausbauen? Und das finde ich ist ein interessantes Phänomen, dass etwas, was zunächst als Wissenschaft begonnen hat, dann ganz woanders landet, und deshalb können wir es dann auch nicht am Ende sagen, das ist richtig oder falsch, sondern da finden eben Aushandlungsprozesse statt. Also das heißt, so Ihr Anspruch, das muss jetzt so rübergebracht werden, ist eigentlich so ein bisschen von der Wissenschaftsseite gedacht, da wo das Thema schon ganz im anderen Land, also im ganz anderen Gebiet gelandet ist.
Herr Latif, Sie gucken so ja, skeptisch.
Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit reden. Ich meine, Sie haben sich ja schon die ganze Zeit gemeldet, aber ich gehe mal ganz kurz nochmal.
Einen kurzen Satz und dann ist Herr Professor Brauskart dran.
Ganz kurz nochmal darauf ein, aber trotzdem muss man irgendwo unterscheiden, die wissenschaftliche Ebene von der politischen oder welcher Ebene auch immer. Und das haben Sie auch gerade ganz richtig gesagt. Am Ende des Tages ist es dann gar kein wissenschaftliches Thema mehr, aber was mich immer ärgert ist, dass die Wissenschaft letzten Endes für alles in Haftung genommen wird, ja, auch für die politische Diskussion. Wir Wissenschaftler, ich gebe mir mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, das macht das ziemlich deutlich, ja. Wir Wissenschaftler werden jetzt verantwortlich gemacht für E10. Da seht ihr mal, was ihr da angerichtet habt. Na, ihr wolltet immer grün, jetzt habt ihr grün, ne, und jetzt so ein Blödsinn. Was hat die Politik gemacht? Die Politik hat sich gegen die Empfehlung des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für E10 entschieden. Ja? Sodass wir hier mal ganz deutlich sehen müssen, dass das, was die Politik macht, nicht notwendigerweise das ist, und das hatten Sie ja auch gerade gefragt, die Politik nicht notwendigerweise das macht, was die Wissenschaft ihnen erzählt, sondern die Politik koppelt sich ab von der Wissenschaft, ist vielleicht auch ihr gutes Recht, aber insofern hat die Wissenschaft einfach, ja, vielleicht hat sie versagt in Kopenhagen, weil sie offensichtlich es nicht geschafft hat, die Politiker in diese Richtung zu bringen, dass überhaupt irgendwas beschließen. Vielleicht gestatten Sie mir ein Wort, das ist ganz wichtig, am Anfang nochmal, warum dieser Titel? Darüber hatten wir gerade schon eingangs diskutiert. Ich wollte es nochmal auflösen, weil alle möglichen Menschen sagen ja auch zu Recht, gerade hier in Deutschland, ja, aber ich tue doch was. Und warum dann dieser Titel, warum tut keiner was? Das ist die globale Betrachtung. Wissen Sie, dem Klima ist es völlig egal, wo CO2 rauskommt. Selbst wenn in Deutschland null CO2 rauskommen würde, hätte es praktisch keinen Effekt auf den globalen Ausstoß, weil Deutschland nur ein paar Prozent zum globalen Ausstoß beiträgt. USA, China machen über 40 Prozent, 4,0, über 40% des Ausstoßes. Und dieser Ausstoß, der ist in den letzten 20 Jahren um 40% gestiegen. Und deswegen genau dieser Titel, warum tut keiner was gegen den Klimawandel? Weil aus Sicht eines Klimaforschers passiert exakt das Gegenteil von dem, was hätte eigentlich passieren müssen. Und die Erkenntnis, die ist schon lange da.
Jetzt sind Sie endlich dran.
Ja, ich wollte einen Aspekt aufgreifen, den es relativ auch ein bisschen angebracht hat schon, nämlich es ist ja auch so, dass, glaube ich, viel an Inaktivität daherkommt, dass immer noch ein Glaube weit verbreitet ist, dass schon irgendwelche neuen technischen Erfindungen uns von großen Folgen des Klimawandels jedenfalls als Individuen, vielleicht auch als Staaten bewahren könnten. Nicht von dem Klimawandel selbst, aber vor den Folgen. Also das Beispiel, was Sie brachten mit dem Schutz vor Sturmfluten, ist ja das Problem Sturmfluten ist im Wesentlichen dadurch gelöst worden und kann auch in Zukunft wahrscheinlich in unseren Regionen dadurch gelöst werden, dass man die Deiche höher baut. Also warum sollen wir uns vor Sturmfluten groß fürchten? Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber wenn man eben bedenkt, was einem so alles manchmal auch gesagt wird von den Medien, was man eigentlich tun müsste, um den Klimawandel zu vermeiden, was das so kosten könnte, auch wenn man bedenkt etwa an Preise für Energie und so weiter, dann sagen, glaube ich, viele Leute, das ist doch eigentlich dann, wenn ich das für mich jedenfalls zu entscheiden habe, besser, ich warte, ob es nicht doch in Zukunft vielleicht technische Lösungen gibt. Und das Problem, was ich sehe, ist halt, wenn jeder individuell so denkt, dann wird es zu keinen kollektiven Maßnahmen kommen, weil jeder die Kosten für sich internalisiert, also denkt, ich muss die Kosten tragen, während die anderen können ja weitermachen. Das heißt, also kollektive Lösungen sind schwierig, wenn Individuen erwarten, dass sie in Zukunft möglicherweise nicht an den Kosten beteiligt werden könnten. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was immer noch wichtig ist, wenn man sich anguckt, warum gerade auch bei uns in unseren Regionen, wo es den Leuten auch in vielen anderen Fällen so gegangen ist, dass es hinterher das Probleme gelöst werden konnten durch technische Möglichkeiten, so geht, dass sie sagen, warum soll ich jetzt was tun? Ich warte nochmal 10 Jahre. Wenn das in 10 Jahren immer noch so ist, dann kann ich mal vielleicht darauf bauen, dass ich dann mich persönlich anders verhalte. Aber im Moment sehe ich das eigentlich noch nicht ein.
Und die Lösung wäre?
Ja, man muss eben dann doch, Sie haben Kopenhagen angesprochen, letztendlich, glaube ich, kommt man nicht herum um Lösungen, die dieses kollektive, das Problem der kollektiven Entscheidungen lösen durch gemeinsame Vereinbarungen. Global wäre natürlich das Schönste, aber auch auf kleinerer Ebene, Europäische Union, um dann zu verbindlichen Richtlinien zu kommen, die es nicht dem Individuum erlauben, jetzt jede Entscheidung zu treffen, sondern wo man sagt, es gibt, wenn es etwa um Bepreisung von bestimmten Dingen geht, nehmen Sie etwa Flugbenzin jetzt mal als ein einfaches Beispiel, dass man da gemeinsame Lösungen finden, die eben Kollektiventscheidungen dann vorwegnehmen.
Alles, was CO2 verbraucht, ist auch teurer.
Zum Beispiel, ja.
Kommen wir nochmal auf die politische Ebene. Wir haben gesagt Kopenhagen, jetzt hatten wir Cancun, jetzt Ende des Jahres Südafrika. Erwarten Sie da politischen Durchbruch auf eine Klimavereinbarung?
Also ich bin da eher skeptisch. Ich hoffe es natürlich weiterhin, dass es Lösungen gibt, aber die Zeichen etwa in den Vereinigten Staaten sind nicht besonders positiv. Obwohl Präsident Obama jetzt wieder einiges an politischer Handlungsfähigkeit gewonnen hat, hat er es nicht zuletzt auch deswegen gewonnen, weil er im Klimabereich zurückgesteckt hat. In der Europäischen Union bewegen uns im Moment andere Probleme stärker, Stichwort Euro. Und insofern sehe ich auch da in der Europäischen Union im Moment nicht die Handlungsfähigkeit, die eigentlich notwendig wäre, um jetzt Europa als Motor voranzubringen. Und Frau de Werle hat ja schon erwähnt, in einigen von den Schwellenländern ist eben immer noch große Skepsis, ob man wirklich dieses Problem als vorrangiges Problem etwa gegenüber Armutsbekämpfung sehen sollte. Die größten Hoffnungen im Moment habe ich eigentlich hier in China. China ist dieses Problem wirklich sehr momentan sehr aktuell diskutiert. Aber wie gesagt, wenn die Europäer nicht eine Vorreiterrolle spielen und die Amerikaner stark bremsen, dann werden auch diese Länder sagen wie China, warum sollen wir uns denn da stärker engagieren? Also ich bin da eher skeptisch, obwohl die Notwendigkeit aus meiner Sicht immer virulenter wird.
Mhm. Frau Professor Rade?
Aus meiner Sicht wird da Mikado gespielt, oder? Wer sich zuerst bewegt hat, verloren. weil Politiker ticken ja nach einem ganz bestimmten Modus der Wiederwahl, zumindest wenn sie in einem demokratischen Verhältnis sind. Und ich glaube, dass da viel mehr Macht auch noch aus der Nachfrage aus dem Volk kommen kann, was Politiker dazu zwingt, da sich darauf einzustellen. Ich erinnere immer an diese Diskussion in den 80er Jahren, dass tensidefreie Waschmittel sehr schädlich für die Umwelt sind und Unilever und große Chemiefirmen damals erklärt haben, da brauchen wir 20 bis 30 Jahre, bis die eingeführt werden. Sicherlich werden wir diese Forschung antreiben, aber wir brauchen unsere Zeit. Und dann kam relativ kurze Zeit danach Frosch und Käthe, Tante Käthe und was weiß ich, auf dem Markt mit tensidefreien Waschmitteln. Und die Leute, uns, wir Konsumenten, mich eingeschlossen, wir haben danach gegriffen und haben das gekauft. Und zwei Jahre später hatte auch Unilever seine tensidfreien Waschmittel auf dem Markt. Also ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, auch wenn wir uns ohnmächtig fühlen in diesem globalen Problem, was durchaus stimmt und ganz, ganz unterschiedliche Effekte in allen Regionen hat, aber wir sollten nicht unterschätzen, dass wir doch auch einen gewissen Druck ausüben müssen auf Politiker, damit sie das tun, wovor sie sich zurzeit noch drücken können.
Darf ich nochmal die Sicht der Entwicklungsländer kurz umreißen? Das ist nämlich ganz wichtig. Sie haben mich Indien angesprochen, wird nicht als Problem wahrgenommen. Macht ihr mal. Ich kann das auch gut verstehen. Und zwar haben die Entwicklungsländer oder die Schwellenländer drei gute Argumente, warum sie sagen, ich tue erstmal gar nichts, macht ihr erstmal. Erstes Argument sind die grauen Emissionen. Ich sagte ja, China ist inzwischen zusammen mit USA vorne. Beide machen 40%, über 40% der weltweiten Emissionen. Jetzt sagen die USA, ha, ihr Chinesen seid jetzt ganz vorne, jetzt müsst ihr aber auch ordentlich was tun. Und dann sagen die Chinesen, Moment, ich habe drei Gründe, warum ich das so nicht akzeptiere. Erster Grund, die grauen Emissionen. Das heißt, ihr Industrieländer habt jede Menge Industrie, jede Menge Produktion ausgelagert in unsere Länder, in die Schwellenländer insbesondere. Aber ihr fragt die Produkte nach. Und unterm Strich habt ihr nur die Emissionen exportiert. Ein Teil dieser Emissionen, die bei uns in China, Indien und so weiter rauskommen, das sind ja eigentlich eure Emissionen. Das ist der erste Punkt. Ich weiß nicht, wie man das rechnen kann, bin ich überfragt, aber irgendwie kann ich das Argument verstehen. Zweiter Punkt. Dem Klima ist es völlig egal, was jetzt an CO2 reinkommt. Dem Klima ist es egal, ob China vorne ist, USA oder sonst wer. Das Klima interessiert sich nur für die kumulativen Emissionen. CO2, das wir in die Atmosphäre entlassen, hat eine Verweildauer von etwa 100 Jahren. Das heißt, was vor 50, 60, 70 Jahren da oben reingetan worden ist, ist dort noch. Wenn wir uns also fragen, wer hat denn das Zeug da reingetan, was heute drin ist, dann waren die USA ungefähr mit 30% beteiligt und wir Europäer mit 30%. Dann kommt noch Russland, dann kommt noch Australien und so weiter. Und die Schwellenländer, die liegen da vielleicht alle zusammen bei 10-15%. Das heißt, und da kommen wir nicht drum rum, es gibt eine historische Verantwortung der Industrienation. Wir haben das Problem verursacht, also haben wir die verdammte Pflicht, auch voranzugehen bei der Lösung des Problems. Dritter Punkt. Wir sind nicht glaubwürdig, denn wenn wir unseren Lebensstil übertragen auf die jetzt aufstrebenden Länder, dann würde gewissermaßen das Klima sich vermutlich in einer unglaublichen Rasanz weiter in Richtung Erwärmung entwickeln. Ein Amerikaner entlässt 20 Tonnen CO2 pro Jahr, ein Deutscher irgendwo 10. Ein Chinese ist inzwischen bei 5 und ein Inder irgendwo zwischen 1 und 2 Tonnen. Das heißt also, wenn jeder Mensch auf der Welt so viel CO2 ausstoßen würde wie wir Deutschen, dann würde der CO2-Ausstoß, der weltweite CO2-Ausstoß explodieren. Und deswegen sagt ja auch Ernst Ulrich von Weizsäcker auch, Faktor 5. Wir müssen mit unseren eigenen Emissionen um einen Faktor 5 runter, dann wären wir irgendwo bei 2 Tonnen pro Jahr, pro Kopf. Und das wäre vielleicht etwas, was noch halbwegs erträglich wäre. Und die Frau Bundeskanzlerin sagt ja auch ganz deutlich, dass es so etwas wie Kohlenstoffgerechtigkeit auf der Welt geben muss. Jeder Mensch auf der Welt sollte das gleiche Recht haben, CO2 auszustoßen. Nur dann können wir das Problem lösen.
Ja, Professor Novelle.
Also ich würde gerne mal die Sache auch von einer ganz anderen Seite her anfangen. Also wenn man so zuhört, was für unglaublich viele Faktoren zusammenkommen, über welche Zeiträume wir reden, über die ganze Erde und über 100 Jahre. Ich meine, da kann er mir wirklich schwindelig werden. Ja? Und also die Geschichte, die ich jetzt gerne erzählen möchte, ist einfach die, dass sich Menschen im 20., 21. Jahrhundert entschieden haben, an wissenschaftliche Daten und Fakten zu glauben und eben ein Szenario für realistisch zu halten, das ja weit in die Zukunft reicht, und dann zu sagen, okay, wir versuchen auf dieser Basis etwas zu tun, und zwar mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Also das hatten wir ja vorhin, diese Szenarien sind mit großer Unsicherheit verbunden, beziehungsweise gibt es so einen Unsicherheitsraum drumherum. Also es ist ja unstrittig, dass es eben Temperaturerwärmung global gibt, aber wie sozusagen auf regionaler Ebene, zum Beispiel im Hinblick auf Extremwetterereignisse oder den Meeresspiegelanstieg, die Dinge sich vollziehen werden, da gibt es gewisse Unsicherheitsfakten. Und ich finde, das muss man sich einfach mal so vor Augen führen, was das für ein Menschheitsprojekt ist. Man kann sich auch fragen, ob wir nicht ein bisschen größenwahnsinnig sind, dass wir wirklich denken, dass wir also so ein politisches, globales Projekt stemmen können. Wollen wir das wirklich? Können wir das wirklich? Und wenn wir sagen ja, dann denke ich, muss man auch pragmatisch vorgehen und sich sagen, okay, wir müssen uns eben auch da auf Adaptionsstrategien einlassen. Und wir müssen einen ganz, ganz langen Atem haben, um das alles zu ertragen, ja, dass wir also über diese weiten Strecken durchhalten müssen. Und jetzt komme ich nochmal auf die Medien, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber die spielen dann eben da auch eine große Rolle. Die Medien bieten natürlich eine große Erzählung über diese Herausforderung der Menschen. Medien sind ja eben nicht nur Informationsmaschinen, die da sowas rüberschieben, sondern die müssen ja einen Sinn, eine Deutung für all dies geben. Und insoweit finde ich das eben manchmal auch durchaus akzeptabel und nachvollziehbar, dass Medien dann sozusagen ein bisschen mehr dazu tun, was wissenschaftlich dann gar nicht mehr abgesichert ist. Also zum Beispiel dieser Zusammenhang, dass Extremwetterereignisse auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Also die Naturwissenschaftler, mit denen ich hier spreche, die sagen ja immer, halt, 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 da muss noch viel geforscht werden, ehe wir das wirklich so nachweisen können. Die Medien sind da ganz fix und stellen da einen Zusammenhang her. Aber ich sehe das eben nicht sozusagen als Lug und Trug, sondern als einen Versuch, dem, was wir uns hier in Deutschland und weltweit als Menschheit als Aufgabe gestellt haben, eben einen Sinnuntergrund zu geben.
Also Adaption ist gut, ja, aber nur für die, die es sich leisten können. Und das ist das große Problem, das ich mit Ihrem Argument habe. Wissen Sie, die norddeutschen Küstenländer, die haben sich schon einigermaßen damit angefreundet, dass sie sich maximal auf 1 Meter Meeresspiegelanstieg einstellen. Das ist schon in den langfristigen Plänen drin, 1 Meter. Ja? Wir können es uns leisten, weil wir uns auf Kosten der Natur letzten Endes bereichert haben. Deswegen können wir es jetzt machen. Viele Länder können es nicht, und das ist die himmelschreiende Ungerechtigkeit, und deswegen kann ich einfach Ihrer Argumentation mit der Adaption nicht folgen. Denn Leute in Bangladesch, die können sich nicht schützen, da können sie nicht einfach Deiche bauen oder sonst was. Und wenn tatsächlich die Möglichkeit besteht, und ich habe ja selbst gesagt, es gibt eine große Unsicherheit, aber wenn die Möglichkeit besteht, dass der Meeresspiegel tatsächlich um 1 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts steigen wird, dann kann ich einfach diese Adaptionsgeschichte nicht akzeptieren.
Professor Boska, was heißt denn Adaption? Heißt ja Anpassung. Also ich versuche, was dagegen zu tun und passe mich dem Klimawandel an, weil ich die Hoffnung eigentlich aufgegeben habe, dass ich da global noch viel gegen tun kann. Was heißt das denn für die Klimakriege, für die Klimaflüchtlinge? Eigentlich Kapitulation, oder?
Nein, eigentlich nicht. Denn Kriege und auch das Fliehen, außer in solchen Situationen, in wirklich die Lebensgrundlage vollständig zerstört ist, sind ja gesellschaftliche Fragen. Also Kriege entstehen nicht aus Umweltbedingungen unmittelbar, sondern daraus, dass diese Umweltbedingungen als ungerecht wahrgenommen werden, als etwas wahrgenommen werden, was nicht so sein müsste, was man verändern kann, etwas, was eine Gruppe der anderen Gruppe wegnimmt. Also insofern ist auch der Klimawandel zunächst erstmal etwas, was man durchaus auch sich vorstellen könnte, ohne dass es zu mehr Kriegen und Konflikten kommt oder ohne dass es jetzt zu größeren Zahlen von Flüchtlingen kommt, wenn man in der Lage wäre, Situationen zu schaffen, die Konflikte, die über knapper werdende Ressourcen, über auch das Verschwinden von Inseln zum Beispiel, auf denen Menschen gewohnt haben, diese Konflikte irgendwie zu lösen. Nur unsere Erfahrung lehrt uns, dass das in der Vergangenheit auch nicht immer funktioniert hat. Das heißt, Konflikte auch in der Vergangenheit, wo wir noch nicht vielleicht so starke Umweltveränderungen, wie sie durch den Klimawandel zu erwarten sind, gehabt haben, haben eben dann auch zu Kriegen geführt. Insofern führt dann der Klimawandel dazu, dass es eine zusätzliche Belastung gibt, eine zusätzliche Stress in Richtung auf Austragen von Konflikten durch Gewalt. Und das, was Herr Latif sagt, ist dann wahrscheinlich eben die Folge, dass man mit noch größeren Problemen zu rechnen haben wird, auch im Bereich der kriegerischen Auseinandersetzung, mit größeren Zahlen von Flüchtlingen. Wir können nicht vorhersagen, wir wissen nicht genau, in welchem Umfang, weil einfach die gesellschaftlichen Bedingungen, die Klimaveränderungen zu meistern, die Adaption vorzunehmen, die man vornehmen müsste, gerade in den Regionen, in denen es jetzt schon und auch wahrscheinlich in Zukunft eine große Zahl von Kriegen und Flüchtlingen geben wird, besonders schlecht sind. Also insofern ein zusätzlicher Faktor, der Klimawandel. Und natürlich kann man durch Adaption versuchen, etwas abzumildern, die Folgen, aber letztendlich wird einem das nur beschränkt gelingen. Und insofern ist eben die Vermeidung des Klimawandels die eindeutig bessere Strategie, die vorbeugende Strategie.
Frau Professor Ratter?
Es macht mich ganz kribbelig. Ja. Herr Latif, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie widersprechen sich selber. Sie haben vor 5 Sätzen noch gesagt, dass das, was in der Atmosphäre drin ist, schon drin ist und es 100 Jahre weitergeht. Das heißt, wir haben keine Chance, durch reinen Stopp von CO2-Ausstoß.
Das möchte ich noch mal richtigstellen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, das Zeug, was jetzt drin ist, das ist zum Teil auch vor 100 Jahren reingekommen. Ja, ich habe nicht gesagt, dass jetzt sozusagen der Klimawandel, wenn wir wirklich couragiert vorangehen jetzt, dass der auch noch jetzt wirklich so dramatisch weitergeht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir wirklich noch die Chance haben, deswegen sitze ich ja auch hier, wirklich die Chance haben, die Klimaänderung noch einigermaßen in Grenzen zu halten. Ja, aber das wollte ich nur mal gerade stellen und Sie nicht weiter unterbrechen.
Aus meiner Perspektive sind wir mitten im Klimawandel, was ja als statistische Größe gesehen wird. Wie schnell oder wie langsam, darüber lässt sich streiten und das hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Aber wir können, selbst wenn wir jetzt völlig utopischerweise sofort aufhören, irgendwelches CO2 auszustoßen, an der Veränderung, die schon angesetzt hat, nicht sofort etwas ändern. Es ist ein träges System, was weitergeht. Das heißt, Ihre Argumente, die Sie hier in den Raum stellen, die klingen dramatisch und die sind auch wichtig. Und ich bin auch sicherlich dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie CO2 reduziert wird. Aber wir können doch nicht umhin uns über Anpassungsmaßnahmen Gedanken machen, weil wir einfach mitten schon drin sind auf diesem Pfad. Und weil wir mit dem umgehen müssen, was zurzeit schon passiert, was wir zum Teil dem Klimawandel zuschreiben, zum Teil vielleicht politischen Verhältnissen oder anderen Zusammenhängen. Das heißt, es muss doch ein Zusammenspiel passieren zwischen Anpassungsmaßnahmen an das, was schon da ist, und im besten Fall und im schönsten Fall Reduzierung des CO2-Ausstoßes, weil wir endlich längst kapiert haben und ich glaube bis in die letzte Ecke hinein, dass wir da auf dem falschen Entwicklungspfad sind. Und warum Sie sitzen vielleicht deswegen hier, aber warum ich hier sitze, weil ich diesen Titel spannend finde und dazu sind wir noch nicht gekommen, weil wir rekapitulieren eigentlich immer nur Argumente, die man schon 5-mal gehört hat. Aber warum tun wir nichts gegen den Klimawandel? Ja, warum tut der Einzelne nichts? Das würde ich spannend finden. Warum werden Sie nicht gehört, obwohl Sie so dezidiert und überall immer wieder mit Ihren Argumenten kommen? Das ist doch das Spannende, mal einen Schritt weiter zu machen und sich jeder Einzelne fragen sollte, was ist mein Beitrag, warum tue ich nichts, tue ich vielleicht doch was, tue ich vielleicht nicht genügend?
Warum tut keiner was? Was ist Ihre Antwort? Wir haben es ja am Anfang schon gesagt.
Für mich ist eines der Probleme, was ich vorhin aber auch schon habe durchklingen lassen, ist, dass dieses Phänomen wie eine undurchsichtige Nebelwand vor uns steht und wir faul sind in der Reaktion auf irgendwas, was wir noch gar nicht kennen.
Also die natürliche Trägheit des Menschen ist schuld.
Ja, warum soll ich anfangen, Geld auszugeben oder mein Umweltverhalten zu ändern, wenn ich noch gar nicht weiß, was übermorgen oder nächstes Jahr passieren wird?
Da sind wir dann doch bei Professor Boska, der sagt, das muss einen Preis kriegen, das muss teurer werden, dann überwinde ich meine Trägheit.
Da sind wir gut drin in Deutschland. Ja? Preise draufsetzen funktioniert, Versicherungen abschließen funktioniert auch. Das finde ich toll. Und ich glaube, im Vergleich zu den internationalen Ländern, in denen ich zu tun habe, haben wir schon ein ziemlich gutes Umweltverhalten. Ja? Wenn ich mir so vorstelle, bei uns ist man so fleißig mit Mülltrennen, wir spülen sogar die Plastikbecher vorher aus, bevor wir sie in gelben Sack tun. Ob das Sinn macht oder nicht, Deutsche sind Weltmeister im Mülltrennen. Also wir verhalten uns konform und ganz bestimmten moralischen Vorstellungen. Das machen wir gerne. Das ist aber beschränkt auf, wie viel Prozent, haben Sie vorhin gesagt, sind die Deutschen beteiligt, auf ein Minimum. Ja, das reicht noch nicht. Da müsste noch viel mehr passieren, um auf einer globalen Ebene Effekte zu bringen. Wenn ich mir vorstelle, was für ein Lebensmodell US-Amerikaner an den Tag legen, Klimaanlage, offene Fenster, nicht schließende Türen, Heizung auf volle Pulle, SUVs vor der Tür, möglichst 2 oder 3, und dann anfange, den Chinesen vorzuwerfen, sie stoßen zu viel CO2 aus. Das ist grotesk.
Professor Broska? Ja, deswegen sind Preise wichtig, aber auch kein Allheilmittel. Denn natürlich, umso reicher man ist, umso mehr kann man sich auch die höheren Preise dann leisten. Nun kann man sagen, in bestimmten Bereichen ist es so, die armen Menschen kaufen bestimmte Güter sowieso nicht. Insofern kann man ruhig die Preise erhöhen. Aber denken wir etwa an Energie und CO2, das durch Energie, also fossile Energieträger zum Beispiel, produziert wird, dann ist es natürlich schon so. Dann erhöht man natürlich, wenn man die Preise erhöht, auch im Grunde genommen die Ungerechtigkeit in der Nutzung dieser Grundstoffe. Weil diejenigen, die reich sind, können sich dann die weiterhin leisten, während die arm sind, können es noch weniger leisten. Deswegen muss man auch über Regulation sprechen, muss man auch über Verteilung durch andere Instrumente als den Preis sprechen. Also Zuteilung letztendlich. Also Herr Latif hat ein extremes Beispiel genannt, was jetzt nicht so einfach umsetzbar ist, aber was natürlich in der Klimagerechtigkeitsdiskussion immer wieder eine große Rolle spielt, dass man sagt, jeder Mensch hat eben das Recht, über 2 Tonnen CO2 pro Jahr zu verfügen und so viel zu verbrauchen, dass es dem entspricht. Das ist natürlich operativ schlecht umzusetzen, schwierig umzusetzen, aber in die Richtung oder die Kombination aus derartigen abstrakten und für alle geltenden gleichen Regeln und Preisen muss es sein. Und zum Beispiel fehlt es immer noch, soweit ich weiß, an Berechnungen, wie viel CO2 denn man wirklich braucht. Das sind relativ simple Rechnungen. Und was Sie vorhin sagten, die Verlagerung von Produktion in andere Länder, das umzurechnen, ist ja technisch eigentlich kein großes Problem. Man kann ja relativ genau schätzen, wie viel CO2 denn in der Produktion eines Gutes drinsteckt und das dann wieder rückrechnen. Das ist aber eben bisher noch nicht passiert. Übrigens im Wasserbereich wird das schon gemacht. Also im Wasserbereich berechnet man, wie viel Wasser denn transportiert wird in Gütern. Das Konzept des Virtual Waters. Also das kann man schon machen, aber das ist natürlich etwas, was dann aufwendig ist und auch nicht unbedingt sofort dann gleich operativ umsetzbar ist.
Bevor wir jetzt die Debatte für Sie alle öffnen, also überlegen Sie sich schon mal Fragen an unsere Experten, will ich nochmal wissen, ob die Debatte, die aktuelle Debatte um den Atomausstieg, ob Sie glauben, dass das der Klimawandel hilft. Also kann die Anti-Atomkraftbewegung zum Beispiel die Anti-Klimawandelbewegung befeuern?
Absolut. Also ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, dass man mit den erneuerbaren Energien, ich meine, die stehen ja schon seit Jahrzehnten im Raum zur Lösung des Klimaproblems, dass die erneuerbaren Energien eben sehr viele Vorteile bieten, weit über das Klimathema hinaus. Erstens laufen wir so und so langfristig auf ein Energieproblem hinaus. Insofern ist es nur vernünftig, den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Atomkraft war nie eine Option zur Bekämpfung des Klimawandels, weil ich sagte ja, ist global nur zu lösen. Atomkraft trägt global 2% zur Energieversorgung bei. Das heißt, es ist lächerlich. Sie können die Anzahl der Atomkraftwerke weltweit verdoppeln, vervierfachen. Sie haben keinen signifikanten Einfluss auf den weltweiten CO2-Ausstoß und nur der zählt eben. Ein Aspekt, der noch ein bisschen weitergeht hinsichtlich der erneuerbaren Energien, hat beispielsweise damit zu tun, was wir gerade in der arabischen Welt erleben. Gut ausgebildete Menschen möchten Wohlstand. Ich glaube, die erneuerbaren Energien bieten die Möglichkeit, bieten eine Industrieoption für diese Länder. Also ich glaube, die erneuerbaren Energien haben wirklich sehr viele Optionen. Und das ist das, was mich umtreibt. Wissen Sie, wir sind nicht in einer Situation, dass wir keine Lösung hätten. Wenn ich mal die Kosten ausblende, für einen Moment, ich blende mal die Kosten aus. Ja? Das heißt, ich kann machen, was ich will, dann hätte ich das Klimaproblem im Handumdrehen gelöst und einige andere Probleme auch. Jetzt kommen wir zu den Kosten. Ja, sagen alle, oh, was kostet das? Und Edenhofer hat gerade gesagt bei der Vorstellung des IPCC-Berichts, ja, und jetzt müssen wir mal über die Kosten richtig reden und so weiter. Keiner weiß, was das kostet. Ich sage dazu, für den Irakkrieg waren einfach mal 400 Milliarden US-Dollar bereit. Also muss das doch für die Umwelt auch einfach mal zur Verfügung stehen. Ja, und noch mehr. Zweiter Punkt. Ich kann so eine Diskussion einfach nicht führen ohne einen gewissen ethischen Ansatz. Ich finde, wenn es um den Schutz der Umwelt geht, dann sollten wir nicht immer erstmal nach Geld fragen, sondern erstmal danach fragen, wie können wir die Umwelt schützen, und dann irgendwann am Ende können wir vielleicht auch mal über die Kosten sprechen.
Andererseits wird ja in Deutschland gesagt, da müssen wir vielleicht wieder mehr Kohlekraftwerke ans Netz kriegen. Das bedeutet doch eher, dass ich noch mehr CO2 verbrauche.
Blödsinn, Blödsinn. Brauchen wir eben nicht. Wissen Sie, auf der einen Seite, die erneuerbaren Energien können spielen. Ich denke mal, ich habe Töpfer vorhin auch getroffen. Das wird auch in dem Gutachten in der Ethikkommission drin stehen. Ich denke, bis 2020, 2021 wird Deutschland ohnehin aussteigen aus der Kernkraft. Ja? Die Frage ist jetzt mit den Fossilen. Ich glaube, wenn die erneuerbaren Energien in dem Maße weiter wachsen, wie sie bisher gewachsen sind, dann haben wir damit auch kein Problem. Und das Gute bei der Trägheit des Klimas ist eben, dass wir nicht von heute auf morgen agieren müssen, sondern dass wir es über ein paar Jahrzehnte machen können. Die Bundesregierung wird jetzt vorschlagen, 40% bis 2020, 80% bis 2050. Das ist genau der Weg, den wir gehen müssen, und das ist auch möglich.
Frau Professor Ratter.
Ich finde es herrlich, wie einfach für Sie die Lösung auf dem Tisch liegt und sie dann trotzdem nicht bestritten wird. Für mich nur so ein Zwischenruf. Der Klimawandel, den Sie beschreiben, findet auf der globalen Ebene statt. Aber wir einzelne kleine Ameisen, wir agieren auf der lokalen Ebene. Und wenn Sie nach diesem Fukushima-Resultat und der Klimadiskussion fragen und wir so bewusst sind und so umweltbewusst und um die Umwelt besorgt, dann frage ich mich, warum eben dann auf der lokalen Ebene doch wieder not in my backyard. Ihr könnt überall alles bauen, aber bitte nicht bei mir einen Windkraft, und bitte, wenn wir jetzt neue Kabelstränge brauchen, bitte nicht bei mir am Haus vorbei. Das heißt, ich wünsche mir vieles, aber die Gesellschaft als komplexes System agiert anders. Und das muss man, glaube ich, mit berücksichtigen. Information, Einsicht, naturwissenschaftliche Erkenntnis genügt nicht, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Ja, Frau Professor Neven?
Ja, also wir haben aus unseren Daten herausgelesen, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen einer allgemeinen, sozusagen umweltbewussten, ökologisch orientierten Sichtweise und politischen Haltung und eben einer interessierten und engagierten Sicht auf Klimawandel und Klimapolitik. Das heißt, Menschen sind eher bereit, etwas zu tun in ihrem eigenen Alltagsleben, auch Geld zu investieren im Hinblick auf Klimapolitik, wenn sie insgesamt sozusagen eine starke ökologische Ausrichtung haben. Also das haben unsere Daten bewiesen. Das würde ja dafür sprechen, denke ich, dass also so schlimme Katastrophen wie eben Fukushima dann eben tatsächlich dann nochmal einen Schub gehen könnte in die Richtung. Dann möchte ich auch nochmal sagen, also alle Daten weisen auch darauf hin, dass es eine relativ konstante Größe von 2/3 bis 3/4 der Bevölkerung in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern gibt, die immer sagen, ja, Klimawandel ist ein wichtiges Thema. Nur, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Also sozusagen der Mensch und die Gesellschaft ist einfach ein träges Wesen. Also das dauert eben einfach ein paar Jahre, bis man das alltägliche Verhalten etwas umstellt. Ja, kriegt man graue Haare davon. Und noch einen letzten Hinweis, ich muss das jetzt mal nur loswerden. Sie haben das vorhin so in den Raum gestellt, in Bangladesch ist eine große, sozusagen, das ist die, das Opfer oder eines der Länder, das zu den Opfern, bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich war auch dort, ich habe ein Projekt, das also auch gerade über Bangladesch läuft, weil das mit Sicherheit also eines der ärmsten Länder ist, das am extremsten vom Klimawandel betroffen ist. Aber gerade dort geht es doch darum, dass man Adaption einführt. Dort leben doch die Menschen direkt vor dem Damm, ja, der da gerade gebaut wurde, weil sie so arm sind, lassen sich dann die landlosen Bauern vor dem Damm nieder und dann kommen die Sturmfluten. Ja, da muss man doch unmittelbar was tun und kann nicht darauf warten, dass wir alle hier langsam CO2 reduzieren und in 100 Jahren wird alles besser. Das meine ich eben genau. Wir müssen, das ist einfach ein Gebot der Stunde, natürlich müssen wir nach Mitigation, nach Reduzierung der CO2, aber wir müssen auch nach Adaption streben, gerade um die armen Länder zu schützen. Wir tun uns doch leicht, wir haben doch hier schon längst unsere Dämme und wenn es dann ein bisschen gefährlicher wird, dann kommen noch ein Meter drauf. Das ist nicht teuer für Hamburg.
Genau das sage ich ja, dass es für uns einfach ist, aber am Ende des Tages geht es immer darum, wer zahlt es. Das sehen wir ja immer wieder. Und wenn es wirklich darum geht, dann zahlen wir eben doch nicht dafür, dass die Menschen sich schützen können. Das ist nämlich die große Tragik, dass wir immer nur an uns denken und dann doch nicht vielleicht so ein bisschen an sie denken. Aber wenn es dann wirklich ans Bezahlen geht, wenn es dann wirklich um hunderte Millionen geht, um Milliarden, dann wird eben nichts von uns kommen, das weiß ich jetzt schon. Und deswegen bin ich eben so darauf aus, dass wir möglichst den CO2-Ausstoß reduzieren, weil ich weiß, wie wir einfach agieren, das weiß ich über die Entwicklungshilfe, die eben doch de facto jedenfalls immer weiter zurückgeht. Wir helfen den Menschen am Ende eben doch nicht. Ne? Wenn es so wäre, wie Sie sagen, wäre ich ja damit einverstanden. Wenn wir jetzt sozusagen sofort helfen würden, dass die bei dem nächsten Taifun nicht wieder untergehen. Aber wir tun es nicht. Wir lassen sie untergehen und dann gibt es tolle Fernsehsendungen und auch einen Brennpunkt. Ja? Und dann gibt es da, ich weiß nicht, 20.000 Tote und wir sind alle entsetzt. Ja? Und dann geht alles so weiter und der Damm ist dann doch nicht gebaut.